Ich wünsche einen wunderschönen guten Abend. Liebe Zuhörende, sehr geehrte Damen und Herren, im Namen von Bund Vernetzt, dem Walkenrieder Bündnis für Toleranz, Respekt und Vielfalt, darf ich Sie alle ganz herzlich zu der heutigen Vortragsveranstaltung begrüßen. Ein besonderes Willkommen gilt natürlich unserem Referenten des Abends, Herrn Professor Dr. Jens Christian Wagner, und unserem Moderator, Herrn Dietrich Hausecker. Bevor ich an Dietrich Hausecker das Wort übergebe, noch zwei Hinweise. Auf Ihren Plätzen haben Sie zum Teil kleine Kärtchen gefunden. Die dürfen Sie gerne mitnehmen. Und wenn Sie mit uns regelmäßig, also mit Bund Vernetzt regelmäßig in Kontakt treten wollen, beziehungsweise informiert werden wollen über alle Veranstaltungen, die wir planen und anbieten, dann können Sie uns über diese Karte eine Nachricht zukommen lassen, sodass wir Sie dann in den entsprechenden Verteiler mit aufnehmen und Sie über unsere Aktivitäten informiert werden. Auf eine dieser Aktivitäten möchte ich dann gleich schon hinweisen. Am 4.7. gibt es eine Gegendemonstration zu einer AfD-Veranstaltung in Erfurt. Wer da noch mitfahren möchte, der kann sich dann gerne bei uns melden. Ein zweiter Hinweis: Am Ausgang steht eine Spendenbox für Spenden an die Stiftung Buchenwald Mittelbau Dora, die Professor Wagner ja heute Abend auch hier mit vertritt. Falls also jemand spenden möchte, aber vielleicht kein Geld dabei hat, der Schlitz ist groß genug, da passen alle Geldscheine durch, aber wer jetzt kein Geld dabei hat, es liegen auch kleine Zettel mit der Nummer des Spendenkontos der Stiftung aus, sodass man das dann auch noch nachholen kann. Ich wünsche uns jetzt einen sehr informativen Abend und übergebe dann an unseren Moderator Dietrich Hausecker. Vielen Dank.
Du brauchst das dann hinterher, ne? Ja. Liebe Gäste, liebe Freundinnen und Freunde, ich freue mich sehr, dass ich diesen wichtigen Abend heute ein bisschen moderieren darf. Und dass das Thema dieses Abends heute wichtiger denn je ist, schmerzt sehr. Wir leben in einer Zeit, in der erstmals eine Generation aufwächst und es nur noch sehr wenige überlebende ZeitzeugInnen gibt, die vom Grauen der Shoah überhaupt aus erster Hand berichten können. Im letzten Jahr ist mit Margot Friedländer die vielleicht prägendste Stimme im Alter von 103 Jahren verstorben. Gleichzeitig sind auf der ganzen Welt und auch bei uns in Deutschland rechtsextreme Akteure auf dem Vormarsch. Während die Mahnung "Nie wieder Faschismus" also aktueller denn je ist, greifen genau diese Akteure die demokratische Erinnerungskultur immer offener an. Einige der schlimmsten Beispiele standen auf dem Plakat und wir werden gleich von vielen weiteren hören. Wir werden davon hören von einem ganz tollen Gast, den ich euch zunächst kurz vorstellen möchte. Professor Jens Christian Wagner ist Historiker und Leiter der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau Dora, also den beiden Konzentrationslagern, denen das Außenlager Julius Hütte hier um die Ecke unterstand. Zuvor war er unter anderem Geschäftsführer der Stiftung Niedersächsische Gedenkstätten und Leiter der Gedenkstätte Mittelbau Dora. Für seine Arbeit wurde er unter anderem mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Neben seiner wissenschaftlichen und Erinnerungsarbeit hat sich Jens Christian Wagner in der Vergangenheit immer wieder auch öffentlich zu Angriffen auf Erinnerungskultur, Antisemitismus und Geschichtsrevisionismus geäußert. Wir werden jetzt einen Vortrag von Herrn Wagner hören, der ungefähr eine Dreiviertelstunde dauern wird. Und während dieser Dreiviertelstunde können Sie gerne schon einmal überlegen, welche Fragen Ihnen zu dem Vortrag kommen, zu dem Thema des heutigen Abends kommen, weil wir danach die Möglichkeit haben, miteinander ins Gespräch zu gehen. Und damit übergebe ich an Sie, Herr Wagner, und wünsche uns ebenso einen informativen Abend miteinander. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank für die Einladung und die freundliche Einführung. Wir haben etwas nicht abgesprochen vorher, und das ist die Bebilderung meines Vortrags. Ich war davon ausgegangen, dass hier ein Beamer steht und ich Ihnen eine kleine Präsentation zeigen kann. Macht aber nichts, es geht auch ohne. Im Gegenteil, es stärkt die Imaginationsfähigkeit. Und ich werde immer dann, wenn ich eine neue Folie gehabt hätte, Ihnen sagen, was man theoretisch sehen könnte, wenn das Gerät an wäre. Und Sie müssen sich das dann vorstellen, wie das möglicherweise aussehen kann. Ja, rechtsextrem motivierte Angriffe auf Gedenkstätten, auf die Erinnerungskultur insgesamt, sind überhaupt nichts Neues. Wir kennen das seit fast 80 Jahren. Schon Mitte der 50er Jahre plante eine rechtsextreme Gruppe hier in Niedersachsen, den Obelisken in der gerade erst eröffneten Gedenkstätte Bergen-Belsen zu sprengen. Glücklicherweise kam dieser Plan aber nicht zur Ausführung. Genauso wenig wie ein Plan einer Gruppe um den Neonazi Michael Kühnen. Einige erinnern sich vielleicht noch an den Namen, die 1979 einen Sprengstoffanschlag auf die Gedenkstätte Bergen-Belsen verüben wollten. Tatsächlich ausgeführt wurde allerdings ein Sprengstoffanschlag, den eine rechtsterroristische Gruppe 1999 auf die Wehrmachtsausstellung in Saarbrücken verübte. Dabei kamen zwar keine Menschen zu Schaden, aber es gab einen Sachschaden in der Höhe von mehreren hunderttausend D-Mark und auch erhebliche mediale Aufmerksamkeit. Meistens sind die Übergriffe auf Gedenkstätten weniger spektakulär als dieser Bombenanschlag. Da werden zum Beispiel Gedenksteine oder Infotafeln mit rechtsextremen oder antisemitischen Parolen besprüht oder umgestoßen. Es werden Aufkleber rechtsextremen Inhalts angebracht oder es werden Gedenkbäume für NS-Opfer abgesägt, wie mehrfach in den vergangenen Jahren rund um Weimar. Und hier hätten Sie jetzt schon mehrere Folien sehen können. Stellen Sie sich einfach große Infotafeln mit aufgesprühten SS-Runen vor oder auch abgesägte Bäume. Die abgesägten Bäume haben mich immer besonders fassungslos gemacht in den vergangenen Jahren. Das ist eine Initiative der Lebenshilfe Weimar, die insgesamt rund um Weimar mittlerweile 250 Bäume gepflanzt hat, in Erinnerung an individuell benannte Häftlinge des KZ Buchenwald. Da steht immer auch eine Tafel daneben, auf denen draufsteht, wem dieser Baum gewidmet ist. Und von diesen 250 Bäumen sind in den letzten Jahren insgesamt 50 bislang abgesägt worden. Und das Foto, das ich Ihnen gezeigt hätte, wäre ein Baum gewesen, der den 800 Kindern von Buchenwald gewidmet war. Das steht auch drunter. Und dieser Baum war abgesägt. Und das ist ja ein Symbol des Lebens, so ein Baum. Und wenn man den absägt, dann tötet man gewissermaßen symbolisch diejenigen, die mit diesem Baum erinnert werden sollen, ein zweites Mal. Und das macht mich tatsächlich deutlich fassungsloser als etliche andere antisemitische oder rechtsextreme Vorfälle, mit denen wir so in der Gedenkstättenarbeit zu kämpfen haben. Was dann auch vorkommt, sind das Zeigen des Hitlergrußes oder auch des White Power Zeichens, das ist dieses Zeichen. Sehr gerne machen junge Menschen vor allen Dingen das in der typischen Szenekleidung vor dem ehemaligen Lagertor oder auch im ehemaligen Krematorium. In den letzten Jahren ist es auch mehrfach vorgekommen, dass diese Leute dann in die Krematoriumsöfen hineingekrochen sind und sich dann gegenseitig fotografiert haben und das Ganze dann wie so eine Trophäe auf Social Media gepostet haben. Solche Angriffe auf die Gedenkstätten haben Konjunkturen. Besonders heftig waren sie zum Beispiel während der 90er Jahre, also in den sogenannten Baseballschlägerjahren. Dann war es in den Nullerjahren etwas ruhiger. Und seit einigen Jahren nehmen diese Angriffe wieder deutlich zu und tatsächlich vergeht derzeit kaum ein Tag in Deutschland ohne einen Angriff auf eine Gedenkstätte. Und auch die Störung und Instrumentalisierung von Gedenkveranstaltungen durch extrem Rechte nimmt zu, wie auch Drohungen gegen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, etwa in E-Mails oder auch analogen Schreiben. Und das geht bis hin zu sehr, sehr deutlichen Morddrohungen. Noch häufiger und für die MitarbeiterInnen in den Gedenkstätten herausfordernder als die tätlichen Angriffe oder Sachbeschädigungen sind Störungen, die von Besucherinnen und Besuchern ausgehen, die bei Führungen oder dergleichen Positionen vertreten, die DNS-Verbrechen verharmlosen, relativieren oder sogar leugnen. Ganz massiv zeigt sich die Zunahme geschichtsrevisionistischer, holocaust-verharmlosender Einstellungen auch im Internet, insbesondere in der Form geschichtsrevisionistischer Kommentare, die wir tagtäglich unter den verschiedenen Social-Media-Kanälen unserer Stiftung finden müssen. Zunächst möchte ich Ihnen aber jetzt eine kleine Begriffsklärung geben zur Frage des Geschichtsrevisionismus. Denn das ist ein Begriff, den wir immer benutzen. Vielen ist aber die Genese dieses Begriffes und auch seine Problematik nicht wirklich klar. Die Revision, also die Überprüfung wissenschaftlicher Erkenntnisse, und das heißt ihre Neubewertung, ist eigentlich eine ganz normale, gängige wissenschaftliche Praxis. Im englischen Sprachraum gilt der Begriff Historical Revisionism daher auch ganz, ganz wertfrei als Neubewertung historischer Ereignisse auf empirischer Basis. Und ganz bewusst nannten sich deshalb die frühen Geschichtsrevisionisten selbst so. Das heißt, der Begriff Geschichtsrevisionismus kommt von den Revisionisten selbst. Das heißt, mit der Verwendung dieses Begriffs wollten sie den Anschein wissenschaftlicher Glaubwürdigkeit untermauern, obwohl sie ja nun gerade nicht wissenschaftlich arbeiteten, sondern wissenschaftlich gesicherte Erkenntnisse durch ideologisch geprägte Geschichtsbilder und Mythen ersetzten. Und weil dieser Begriff von den Geschichtsrevisionisten selbst kommt, gibt es durchaus auch aus der Welt der Geschichtswissenschaft Kritik an diesem Begriff, zum Beispiel vorgetragen von Deborah Lipstadt, und ich halte das für durchaus nachvollziehbar. Im Französischen, im Spanischen und Englischen werden daher andere Begriffe verwendet, zum Beispiel der Begriff Negationismus, also die Leugnung, beziehungsweise im Englischen Denial, und dann gibt es im Englischen auch noch die abschwächenden Begriff der Holocaust Distortion, also der Verzerrung oder Verfälschung des Holocaust. Im Deutschen wäre es also, wenn man das jetzt sozusagen analog setzen würde, eigentlich besser, statt von Geschichtsrevisionismus, von der Leugnung oder in der abgeschwächten Form von der Verharmlosung der NS-Verbrechen zu sprechen. Auf der anderen Seite aber hat sich der Begriff des Geschichtsrevisionismus in der Geschichts- und Politikwissenschaft wie auch im öffentlichen kritischen Diskurs mittlerweile als kritische Haltung gegenüber rechtsextremen Geschichtsbildern durchgesetzt. Und dieser Begriff wird auch von den Geschichtsrevisionisten selbst mittlerweile nicht mehr als Selbstbezeichnung genutzt. Ich bin da so ein bisschen ambivalent, ich werde aber im Folgenden den Begriff des Geschichtsrevisionismus nutzen, eben einfach, weil er eingeführt ist im Diskurs. Nun zu den geschichtsrevisionistischen Mythen, mit denen wir alle immer wieder konfrontiert werden. Seit Jahrzehnten sind es im Grunde immer wieder dieselben Geschichtsmythen, die von Holocaust-Leugnern und NS-Verharmlosern verbreitet werden. Die kann ich jetzt nicht alle mit allen Untervarianten detailliert vorstellen. Das würde den Rahmen des Vortrags sprengen, aber ich möchte zumindest die Hauptmythen vorstellen. Eine der ältesten Legenden hat ihren Ursprung im Jahr 1933, also lange vor den eigentlichen NS-Verbrechen. Und sie wurde bereits damals vom NS-Regime bewusst zur antisemitischen Hetze benutzt. Es ist die Legende, das Judentum habe Deutschland 1933 den Krieg erklärt. Als vermeintlicher Beweis gilt den Verwendern dieser Legende ein Artikel des britischen Daily Express vom 24. März 1933 mit der Überschrift Judea declares war on Germany. In diesem Artikel selbst war zwar von einer Kriegserklärung der Juden gar nicht die Rede, wohl aber Forderungen nach einem Boykott NS-Deutschlands. Und das wurde von den Nazis dann propagandistisch als Begründung für den antisemitischen Boykott jüdischer Geschäfte am 1. April 1933 genutzt. Sie alle kennen sicherlich diese Fotos von SA-Posten, die sich vor Geschäften jüdischer Eigentümer postiert haben und kauft nicht bei Juden skandieren oder auch die Schaufenster mit Davidsternen verziert haben. Auch in den Folgejahren nutzte die NS-Propaganda gefälschte oder aus dem Kontext gerissene Pressemeldungen über angebliche jüdische Vernichtungsfantasien gegenüber Deutschland. Sie alle haben Einzug gefunden in auch heute noch von Rechtsextremen verbreitete Erzählungen der angeblichen jüdischen Kriegserklärung. Verwandt mit dem Mythos der jüdischen Kriegserklärung sind zudem Erzählungen, Juden hätten im Grunde schon ewig daran gearbeitet, Deutschland zerstören zu wollen. Zu diesen Erzählungen gehört die Legende vom Morgentauplan. Haben Sie mit Sicherheit viele von Ihnen schon mal in der Schule davon gehört? Tatsächlich hatte US-Finanzminister Henry Morgenthau im August 1944 eine Umwandlung des besiegten Deutschlands in einen Agrarstaat vorgeschlagen. Er hatte sich damit aber weder in der britischen noch in der amerikanischen Regierung durchsetzen können und deshalb verschwand dieser Morgenthau-Plan sofort wieder in der Versenkung, wurde aber, obwohl längst verworfen, aufgrund einer Indiskretion veröffentlicht und das war eine Steilvorlage für Goebbels, der von Judas Mordplan sprach und behauptete, die Amerikaner bzw. die Juden wollten den Deutschen jegliche Lebensgrundlage nehmen, eine Legende, die auch heute noch von vielen Rechtsextremen verbreitet wird. Ich sehe hier einen Kollegen aus dem Landkreis Nordhausen sitzen und da fällt mir sofort der Nordhäuser AfD-Abgeordnete Jörg Prophet ein, der, bevor er Oberbürgermeister Nordhausen werden wollte, in mehreren Posts geschichtsrevisionistische Positionen auf der Website der AfD Nordhausen veröffentlicht hat. Und da kam so gut wie jede geschichtsrevisionistische Legende vor und natürlich kam auch die Legende vom Agrarstaat vor. Ein weiterer Klassiker des Geschichtsrevisionismus ist die Behauptung, der Krieg sei den Deutschen 1939 von den Alliierten aufgezwungen worden, eine klassische Täter-Opfer-Umkehr. Meistens wird die Kriegsschuld der polnischen Seite zugesprochen, manchmal auch den Briten. Prominente Vertreter dieses Mythos sind die Geschichtsrevisionisten David Hoggan und David Irving. Der Amerikaner David Hoggan veröffentlichte 1961 ein Machwerk mit dem Titel Der erzwungene Krieg, der in Deutschland in einem rechtsextremen Verlag erschien. In diesem Buch behauptete er, den Nazis sei der Krieg vor allem von den Briten und den Polen aufgezwungen worden und außerdem seien die Juden in Polen weitaus schlimmer behandelt worden als in Deutschland. Hoggan war promovierter Historiker. Sein Buch ging tatsächlich auf eine mehr oder weniger seriöse Dissertation von 1948 zurück und das gab dem Ganzen eine vermeintlich wissenschaftliche Glaubwürdigkeit. Auch wenn seriöse Historiker wie Hermann Grammel oder auch Helmut Krausnick schnell nachwiesen, dass seine in dem Buch verwendeten Quellen aus dem Kontext gerissen oder sogar komplett erfunden waren. Hoggan gilt als promovierter Historiker gewissermaßen als Urvater der Geschichtsrevisionisten und er gehört auch zu denen, die sich selbst so genannt haben. Ihr Ziel ist es, durch Imitation wissenschaftlicher Publikationen mit vermeintlich wissenschaftlicher Sprache, mit einem Anmerkungsapparat, mit der Nutzung von Quellen, den Nationalsozialismus zu rehabilitieren. Gehen wir weiter in den verschiedenen geschichtsrevisionistischen Mythen. Die Erzählung, wahlweise die Polen oder die Briten seien schuldig am Krieg gewesen, hat dann noch eine weitere Variante. Und das ist die Behauptung, der Überfall auf die Sowjetunion 1941 sei ein Präventivangriff gewesen. Eine Behauptung, die die Nazis bereits 1941 aufstellten, als sie die Sowjetunion überfielen und die von den angeklagten Generälen der Wehrmacht in den Nürnberger Prozessen inflationär vorgetragen wurde. Aufgewärmt wurde die Behauptung im Historikerstreit von 1987, in dem Ernst Nolte sie mit seiner Präventivkriegthese gewissermaßen akademisch adelte, eine Steilvorlage für rechtsextreme Propaganda. Kann es sein, dass es hier spukt? Man weiß ja nie, was in alten Gemäuern so passiert. Die Kriegsschuldlegenden, egal ob sie Polen, Großbritannien, die Sowjetunion oder auch die Juden betreffen, gehören zu den geschichtsrevisionistischen Versuchen, die Alliierten als die eigentlichen Kriegsverbrecher darzustellen. Dazu werden den Alliierten dann auch ganz konkrete Kriegsverbrechen unterstellt. Insbesondere der alliierte Luftkrieg gegen deutsche Städte spielt hier eine ganz zentrale Rolle. Begünstigt wird diese Erzählung von den alliierten Kriegsverbrechen durch die Tatsache, dass es ja tatsächlich Hunderttausende deutsche Zivilistinnen gab, die Opfer von Luftangriffen wurden, dass Millionen aus ihrer Heimat in den ehemaligen Ostgebieten vertrieben wurden und dass vor allem sowjetische Soldaten Kriegsverbrechen begangen, etwa mit der Vergewaltigung deutscher Frauen. Auch ohne Übertreibung und Fälschung, da ist jemand sehr penetrant, aber ich glaube, da war ihm schon jemand rausgegangen, oder? So. Auch ohne Übertreibungen und Fälschungen werden diese Taten bisweilen verwendet, um Leid gegen Leid aufzurechnen und deutsche bzw. nationalsozialistische Verbrechen damit zu relativieren. Dezidierte Geschichtsrevisionisten rechnen aber nicht nur auf, sondern sie übertreiben oder erfinden alliierte Kriegsverbrechen. Ein zentrales Schlagwort ist hier Dresden, also der Verweis auf die britischen Luftangriffe auf die sächsische Hauptstadt im Februar 1945. Rechtsextreme verbreiten zehnfach oder sogar noch mehr überhöhte Opferzahlen und schwadronieren vom Bombenholocaust, wie das etwa NPD-Fraktionschef Holger Apfel 2006 im Sächsischen Landtag nannte. Auch die sowjetischen Speziallager, vor allem in den ehemaligen Konzentrationslagern Buchenwald und Sachsenhausen, spielen in diesen Narrativen eine tragende Rolle, indem ihre Geschichte als stalinistisch geframed und behauptet wird, die Insassen seien unschuldige Opfer sowjetischer Willkür gewesen. Schon in den 50er Jahren wurden diese Lager in der westdeutschen Gesellschaft bis in die SPD hinein als rote KZs bezeichnet. Und dabei wurde und wird bewusst verdrängt, dass viele Insassen Nationalsozialisten waren, wenn auch nur kleinere Parteigenossen, teils aber auch Schwerstbelastete. Eine weitere wichtige Rolle beim Narrativ von den alliierten Kriegsverbrechen spielt die Behandlung der deutschen Kriegsgefangenen. Ein Schlagwort, das in diesem Zusammenhang immer wieder auftaucht, übrigens auch in den schon erwähnten Schriftstücken des OB-Kandidaten Prophet aus Nordhausen, ist der Begriff der Rheinwiesenlager. Weil wir in den Gedenkstätten mit diesem Begriff in den letzten Jahren geradezu inflationär eingedeckt werden, möchte ich diesen Mythos etwas näher vorstellen. Tatsächlich gab es die Rheinwiesenlager wirklich. Das waren Lager, die nach der Kapitulation, während und nach der deutschen Kapitulation im Mai 1945 entlang des Rheins eingerichtet wurden, nachdem bei der Kapitulation etwa 1 Million deutsche Kriegsgefangene in westalliierte Kriegsgefangenschaft geraten waren, hauptsächlich in amerikanische Kriegsgefangenschaft. Und nun hatten die Amerikaner gar nicht genügend Kapazitäten, diese innerhalb kürzester Zeit gefangenen genommenen deutschen Soldaten angemessen unterzubringen. Deshalb wurden entlang des Rheins improvisiert Lager eingerichtet, die dem Begriff Lager eigentlich gar nicht verdienen, weil das häufig nur Wiesen waren, die von Stacheldrahtzäunen umgeben waren und auf denen die deutschen Kriegsgefangenen eingepfercht wurden, die dort sich Erdhöhlen graben mussten und dort vor sich hin vegetierten, unter wirklich schlechten sanitären Bedingungen. Krankheiten breiteten sich aus und es kam zu Todesfällen. Insgesamt sind in diesen Lagern 1945 bis 1946 etwa 6.000 bis 10.000 deutsche Kriegsgefangene zu Tode gekommen. Vielleicht sogar, es gibt eine Schätzung eines Historikers, die man ernst nehmen muss, vielleicht sogar 40.000. So, das ist der reale Kern der Geschichte der Rheinwiesenlager. Was macht nun der rechtsextreme Mythos daraus? Der Mythos macht aus den maximal 40.000 Toten 1 Million Tote oder sogar, auch das ist häufig zu lesen, 6 Millionen Tote, wobei die Zahl 6 Millionen natürlich nicht zufällig gewählt ist, sondern gewissermaßen die Analogie darstellen soll zum Mord an den europäischen Juden. Übrigens waren es nur insgesamt 1 Million deutsche Soldaten, die in diesen Lagern inhaftiert waren. Das heißt, wenn es 6 Millionen Tote gegeben hätte, hätte jeder sechsmal sterben müssen. Allein deshalb ist es schon komplett bizarr. solche Zahlen zu nennen. Es wird dann vom Völkermord oder sogar vom Holocaust an den deutschen Soldaten gesprochen. Es wird davon gesprochen, es zeige sich hier die Vernichtungsabsicht der Amerikaner, von denen man ja genau weiß, dass hinter ihnen die finsteren Juden stehen mit ihren Vernichtungsplänen. Hier wird sozusagen wieder an den Mythos des jüdischen Vernichtungswillens gegenüber den Deutschen angeschlossen. Und dann gibt es noch eine besonders bizarre Nebenerzählung des Rheinwiesenlager-Mythos, die darin besteht, dass behauptet wird, dass die 10.000 verwesenden Leichen, die die Briten Mitte April 1945 bei der Befreiung des KZ Bergen-Belsen in der Heide vorgefunden haben, Sie kennen sicherlich die schrecklichen Aufnahmen mit Bulldozern, wie diese Leichen in Massengräber geschoben werden, dass diese Leichen in Wirklichkeit gar nicht KZ-Häftlinge seien, sondern tote deutsche Soldaten aus den Rheinwiesenlagern, die man in die Heide gebracht hat und in KZ-Kleidung gesteckt hat, um das Ganze der unschuldigen SS in die Schuhe zu schieben. Wahlweise gibt es dann diesen Mythos auch mit Buchenwald und mit Dachau. Völlig bizarr, aber sowas wird leider Gottes geglaubt. Ich habe gerade erst letztes Jahr eine AfD-Ratsfrau aus Celle wegen Volksverhetzung angezeigt, weil sie auf ihrem Facebook-Kanal genau diesen Mythos geteilt hat. Also sie hat eine geschichtsrevisionistische, eine Holocaust-verharmlosen, leugnende Seite geteilt, die behauptet hat, dass die Leichen aus Bergen-Belsen eigentlich tote deutsche Soldaten gewesen seien. Und kommentiert hatte sie drunter, aha, hatten mein Großvater und meine Großmutter also doch recht, die Wahrheit wird sich Bahn brechen. Die Frau ist dann übrigens zurückgetreten nach der Anzeige. Versuchten die frühen Geschichtsrevisionisten noch, den Nationalsozialismus durch Verweis auf die alliierte Kriegsschuld und alliierte Kriegsverbrechen reinzuwaschen, so verlegte sich ihr Argumentationsfeld in den 70er Jahren vor allem auf die Leugnung oder zumindest Anzweiflung des Holocaust, für den symbolisch der Begriff Auschwitz steht. Das korrelierte mit der zunehmenden Thematisierung des Holocaust in der deutschen Öffentlichkeit, spätestens seit dem Frankfurter Auschwitz-Prozess in den 60er Jahren, vor allen Dingen aber seit der Ausstrahlung der Fernsehserie Holocaust im Jahr 1979. Ich bin mir sicher, dass etliche hier diese Serie damals gesehen haben. Im selben Jahr, 1979, erschien das Buch Der Auschwitz-Mythos des Juristen Wilhelm Stäglich. Andere bekannte Revisionisten und Holocaustleugner waren David Irving, hatte ich bereits erwähnt, mit der Behauptung, die Briten seien eigentlich schuld gewesen am Krieg, oder auch Arthur Butz, die von Neonazis wie Ernst Zündel, Gary Locke und dem Hessanwalt Manfred Röder rezipiert wurden. Der Begriff Auschwitz-Lüge erschien erstmals 1973, und zwar als Titel einer Broschüre des ehemaligen SS-Angehörigen Thies Christoffersen. Der war in Auschwitz tätig gewesen und schrieb ein Buch mit dem Titel Auschwitz-Lüge, in dem scheinbar wissenschaftlich behauptet wurde, und das kennen wir dann aus etlichen anderen Büchern, dass die Massenmorde in den Gaskammern technisch gar nicht möglich gewesen seien. 15 Jahre später, also 1988, verfasste der Amerikaner Fred Leuchter den sogenannten Leuchter-Report, der dann wiederum vermeintlich naturwissenschaftlich nachzuweisen versuchte, dass es die Morde in den Gaskammern gar nicht gegeben haben könnte. Das Pamphlet wurde von echten Naturwissenschaftlern verrissen, kursiert aber bis heute unter rechtsextremen Kreisen. Ganz ähnlich wie Leuchter argumentierte Anfang der 90er Jahre der Holocaust-Leugner und Rechtsextremist Germa Rudolf. Sein Rudolf-Report ist bis heute eines der am meist verbreiteten Holocaust-leugnenden Pamphlete. Rudolf agierte übrigens unter dem Namen Germa Scherer, zudem als Chefredakteur der 2007 eingestellten geschichtsrevisionistischen Zeitschrift Vierteljahreshefte für freie Geschichtsforschung. Sie sehen auch hier wieder den Anspruch der eigenen leugnenden, verfälschenden Tätigkeit, den Anspruch der Wissenschaftlichkeit zu geben, indem diese Pamphletreihe, diese Zeitschrift Vierteljahreshefte genannt wurde. Und bei mir würden höchstens bei dem Attribut frei die Alarmglocken läuten. Also Vierteljahreszeit für freie Geschichtsforschung, das klingt verdächtig. So wie es extrem verdächtig klingt, wenn heute von rechtsextremer Seite nach Meinungsfreiheit geschrien wird. Denn damit meinen die Leute nichts anderes, als ungestraft behaupten zu können, dass der Holocaust nicht stattgefunden hat. Wir waren bei Germer. Nun sind Legenden wie die Auschwitz-Lüge oder auch die Erzählung von den in KZ-Kleidung gesteckten deutschen Opfern der Rheinwiesenlager eigentlich derart bizarr, dass man sie als völlig irrelevant abtun könnte. Aber sie werden von nicht wenigen geglaubt. Ich habe es ja eben erzählt von der Ratsfrau aus Celle. Und dass das von nicht wenigen geglaubt wird, ist ganz maßgeblich auch dem Umstand geschuldet, dass wir mittlerweile sehr, sehr viele revisionistische Websites haben und Posts in den Social Media. Und das ist etwas anderes, als es noch vor 20 oder 30 Jahren gewesen ist, wenn Sie so etwas wie den Leuchter-Report oder den Rudolf-Report sich besorgen wollten, dann mussten Sie das bei obskuren, rechtsextremen Kleinstverlagen machen mit Postfachadressen. Erstens musste man wissen, wo diese Verlage sitzen. Zweitens musste man wissen, wie die Bücher heißen. Drittens musste man in Vorkasse treten. Also es war gar nicht so einfach, an diese Bücher ranzukommen. Heutzutage brauchen Sie 2 oder 3 Mausklicks und Sie sind sofort auf diesen Seiten. Oder Sie brauchen noch nicht mal irgendeine Maus zu klicken, sondern dieser ganze Müll wird Ihnen ungefragt in Ihre Timeline gespült durch die Algorithmen. Und das führt dazu, dass sich Geschichtsrevisionismus tatsächlich viral verbreitet, zunächst im digitalen Raum, aber der digitale Raum bleibt eben auch leider Gottes in den Köpfen hängen. Und das merken wir dann auch sehr stark in den Gedenkstätten. Bevor ich auf die Herausforderungen eingehe, die das für unsere Arbeit bedeutet, möchte ich aber noch ganz kurz auf die Funktion des Geschichtsrevisionismus eingehen. Ursprünglich diente der Geschichtsrevisionismus dem Reinwaschen des Nationalsozialismus. Und deshalb wundert es überhaupt nicht, dass diese Form von Geschichtsrevisionismus anfangs vor allem von ehemaligen Nationalsozialisten selbst verbreitet wurde, die versuchten, ihr eigenes Verhalten zu legitimieren und sich selbst von Schuld freizusprechen. Später kam dann als Motivation dazu, im Sinne einer nationalistischen Ideologie belastende Elemente der deutschen Geschichte, Elemente, die nicht in die Erzählung nationaler Größe passten, möglichst klein zu reden. Wer in Deutschland als extrem Rechter mehrheitsfähig werden möchte, der muss versuchen, rechtsextremes Denken und Handeln von der Belastung durch DNS-Verbrechen zu befreien, das heißt, die NS-Geschichte gewissermaßen zu entkriminalisieren. Und das geschieht dann erstens durch das Leugnen oder Kleinreden der NS-Verbrechen, zweitens durch Täter-Opfer-Umkehr, also zum Beispiel die Erzählung, die Alliierten seien die eigentlichen Kriegsverbrecher gewesen, oder auch drittens durch den Mythos, die Nazis seien ja eigentlich Linke gewesen. Darauf gehe ich nachher noch ein. Insbesondere in der Neuen Rechten und in der AfD ist ein viertes Mittel stark verbreitet, die Behauptung nämlich, der Verweis auf den Holocaust diene fremden Mächten, vorzugsweise natürlich den Juden, dazu, Deutschland klein zu halten und zu unterdrücken. In diese Richtung argumentierte in den 50er und 60er Jahren bereits der Vordenker der Neuen Rechten, Armin Mohler. 1965 schrieb er in seinem Buch, was die Deutschen fürchten, vom sogenannten Nationalmasochismus, ein Nationalmasochismus, der Deutschland klein halte. Bis heute gehört dieser Begriff in der Neuen Rechten zum propagandistischen Standardrepertoire der Ablehnung der Erinnerungskultur. 2018 etwa erschienen unter diesem Titel im rechtsextremen Antaios Verlag von Götz Kubitschek eine Aufsatzsammlung neurechter Autoren. Und jetzt würde ich Ihnen eine Folie mit der Verlagswerbung für dieses Buch vorstellen. Vielleicht ganz gut, dass Sie es nicht sehen. Kaufen Sie es bloß nicht. Bis in die 90er Jahre hinein machten die meisten Geschichtsrevisionisten keinen Hehl daraus, dass sie den Nationalsozialismus bewunderten. Diese Leute waren entweder alte Nationalsozialisten oder explizite Neonazis. Heute ist das etwas anders. Heute werden die NS-Verbrechen von den meisten Geschichtsrevisionisten und Rechtsextremen nicht mehr dezidiert geleugnet und kaum jemand bekennt sich noch dazu, Nationalsozialist zu sein, selbst wenn er, wie Björn Höcke, NS-Gedankengut weitgehend übernommen hat. Mehr noch, die meisten heutigen deutschen Rechtsextremen weisen den Vorwurf der NS-Nähe sogar explizit zurück und verunglimpfen ihre antifaschistischen GegnerInnen als die eigentlichen Nazis oder Faschisten. Auch das gehört zum begrifflichen Nebelkerzenwerfen. Björn Höcke etwa nutzt mit Inbrunst das dem italienischen Sozialisten Ignazio Silone zugeschriebene Zitat: Wenn der Faschismus wiederkehrt, wird er nicht sagen, ich bin der Faschismus. Nein, er wird sagen, ich bin der Antifaschismus. Höcke und Co. leugnen den Holocaust nicht. Sie versuchen aber, ihn kleinzureden und zu verharmlosen. Als Vogelschiss in einer ansonsten von nationaler Größe geprägten deutschen Geschichte etwa bezeichnete Alexander Gauland bekanntermaßen den Nationalsozialismus, übrigens gar nicht so weit von hier entfernt, nämlich auf dem Kyffhäuser, einen Nationalsozialismus, den er am liebsten aus der Geschichtsschreibung entfernen würde. Allerdings muss man auch sagen, dass insbesondere im völkisch-nationalistischen Flügel der AfD es immer wieder auch Akteure gibt, die positive Bezüge zum Nationalsozialismus herstellen. Sie alle erinnern sich vermutlich an die Appelle des AfD-Spitzenkandidaten bei der Europawahl vor 2 Jahren, Maximilian Krah. Die Deutschen sollten stolz auf ihre Ahnen sein, die natürlich keine Verbrecher gewesen seien, auch nicht die Angehörigen der Waffen-SS. Und diese Behauptung von Krah erinnerte doch sehr stark an die NPD-Parole aus den 90er Jahren, die damals im Zusammenhang mit der Wehrmachtsausstellung kreiert wurde, die da hieß: Opa war kein Mörder. Auch aus der Thüringer AfD sind immer wieder positive Bezüge zum Nationalsozialismus zu hören. Man denke etwa an Björn Höcke, der in öffentlichen Reden mehrfach die verbotene Parole der SA »Alles für Deutschland« skandierte und dafür ja auch rechtskräftig verurteilt wurde. Einen deutlich positiven NS-Bezug offenbarte auch das Programm der AfD Thüringen zur Landtagswahl 2024, also vor 2 Jahren. Dieses Programm, das etwa 100 Seiten etwa hatte, dem war ein Liedtext vorangestellt, der selbst deutschtümelnd harmlos war. Da wurde der deutsche Wald besungen. Und drunter standen nur die Namen des Autors dieses Liedes, Franz Langheinrich, und seine Lebensdaten, 1800, schlag mich tot, bis 1945, gestorben am 8. Mai 1945. Und wenn jemand am 8. Mai 1945 gestorben ist, dann läuten bei mir die Alarmglocken. Und dann habe ich den Menschen nachgeschlagen. Ich muss bekennen, dass ich ihn nicht kannte. Ist, glaube ich, auch nicht schlimm, wenn man den nicht kennt. Und dann wurde aber ziemlich schnell deutlich, dass Franz Langheinrich ein radikaler Antisemit, ein radikaler Rassist, ein radikaler Antikommunist gewesen ist, der in den 30er und 40er Jahren als NS-Kulturjournalist gearbeitet hat. Also er hat in etlichen nationalsozialistischen Zeitschriften und Zeitungen gearbeitet, unter anderem für den Völkischen Beobachter, und darin Lobhymnen auf Adolf Hitler und Hassgesänge gegen die Juden angestimmt. Und wenn die AfD Thüringen einen Liedtext dieses Menschen mit Namensnennung und Lebensdaten als Prolog dem Wahlprogramm voranstellt, dann ist er gewissermaßen sowas wie der Pate dieses Wahlprogramms. Und das ist ein ganz, ganz deutliches politisches Zeichen, das allerdings von den meisten Menschen gar nicht verstanden wird, weil sie nicht wissen, wer Franz Langheinrich ist. Aber es ist ein deutliches Symbol in die Szene. Sowas nennt man Dog Whistling. Also Sie kennen die Hundepfeife. Kennen Sie den Begriff Dog Whistling? Wenn nicht, erkläre ich es kurz. Sie kennen die Hundepfeifen, die ein ganz hohes Signal entstehen lassen, dass Ihr Hund hört, Sie aber nicht, weil es außerhalb der menschlichen Frequenzen ist. Und so ähnlich übertragen ist das mit dem Dog Whistling. Das heißt, Sie senden ein Signal aus, in diesem Fall die Nennung von Franz Langheinrich, und die Szene, die expliziten Neonazis, die rechtsextreme Hardcore-Szene, die weiß genau, was damit gemeint ist. Und genauso war es bei Prophet mit seinen Pamphleten, die er 2022 geschrieben hat. Auch er erwähnt die Rheinwiesenlager, aber er führt das gar nicht weiter aus. Er schreibt nur, Beim Stichwort Kriegsende denke ich an die Rheinwiesenlager. Und seine Klientel weiß dann genau, was damit gemeint ist, denn die kennen den Mythos. Das ist das klassische rechtsextreme Dogwhistling. Und das macht auch die AfD sehr gerne. Und das macht auch Björn Höcke sehr gerne. Wenn er alles für Deutschland schreit auf dem Marktplatz, ist das natürlich auch ein Signal in die Szene, die diese Parole nämlich sehr genau kennt. Nur, in Anführungsstrichen, normale Menschen wie Sie und ich, wir kennen diese Parole. Also gut, ich kenne sie, bin damit aber nicht unnormal, sondern ich bin nur Historiker. Aber normale Menschen kennen diese Parole nicht. Und dann kann Höcke sagen, wieso, ich habe doch nur was ganz Normales gesagt, das hat doch überhaupt nichts zu bedeuten. Nein, natürlich weiß er als Geschichtslehrer auch sehr genau, was er da gesagt hat. Und er kennt sich in der rechtsextremen Publizistik aus und ist ein Meister dieses Dogwhistling. Noch ein paar Beispiele. Zum Beispiel bezieht sich Björn Höcke in Reden und auch in Social Media Posts immer wieder zustimmend auf Vordenker des Nationalsozialismus. So zum Beispiel bereits mehrfach auf Arthur Möller-Vandenbroek, einen sogenannten konservativen Revolutionär, der dem NS-Staat mit seinem Buch Das Dritte Reich den Namen gab. Oder, anderes Beispiel, Höcke schreibt und redet immer wieder von sogenannten raumfremden Mächten, die angeblich Europa regieren. Dieser Begriff raumfremde Mächte stammt vom NS-Staatsrechtler Karl Schmidt und wurde 1941 erfunden, mitten im Zweiten Weltkrieg. Dann könnte ich Ihnen jetzt hier auch noch eine Folie an die Wand werfen von einem Twitter-Post von Björn Höcke von Oktober 2024, in dem er eine antisemitische Karikatur aus einer SS-Zeitschrift verbreitete. Dann würde ich Ihnen jetzt noch zwei weitere Folien zeigen, die Social-Media-Posts von AfD-Politikern zum Volkstrauertag 2024 und 2025 zeigen. Der Volkstrauertag wird ja im November begangen. Die Nazis begingen ihn im März und nannten ihn auch nicht Volkstrauertag, sondern Heldengedenktag. Und dieser Begriff Heldengedenktag, den versuchen maßgebliche AfD-Politiker zu rehabilitieren und machen das mit diesen Posts im November sehr gerne. Unter anderem auch Herr Helferich, ich habe gerade seinen Vornamen vergessen, Matthias heißt er, glaube ich, Matthias Helferich, AfD-Bundestagsabgeordneter. Und ich könnte Ihnen jetzt hier ein Foto zeigen, das ihn also selbst inszeniert, wie er auf der Hohen Süßburg bei Dortmund steht, vor einem Kriegerdenkmal aus den 30er Jahren, auf dem ein riesiger Adler ist, und er steht hinter dem Adler. Und also das ist ein Foto, das könnte Leni Riefenstahl aufgenommen haben. Also das ist wirklich faschistische Ästhetik. Und Helferich ist nicht irgendwer. Helferich bezeichnete sich selbst in internen Chats vor einigen Jahren als das freundliche Gesicht des Nationalsozialismus. Und aus diesem Grund durfte er in der vergangenen Legislatur nicht Mitglied der Fraktion der AfD sein. Dann gab es 2025 bekanntlich neue Bundestagswahlen im Februar. Die neue Fraktion trat zusammen und Helferich wurde nicht nur ohne jegliche Diskussion in die Fraktion aufgenommen, sondern auch noch von seiner Fraktion bestimmt zum Sprecher der AfD im Kulturausschuss des Bundes. Und dort ist er jetzt unter anderem für Gedenkstättenarbeit zuständig. Und das zeigt, wie sich die AfD in den letzten Jahren nochmal zusätzlich radikalisiert hat. Und wenn Sie sich auf Social Media ansehen, was dieser Helferich postet, da wird einem Angst und Bange. Das ist wirklich NS-Propaganda. Anders kann man das nicht bezeichnen. Vielen Rechtsextremen und Funktionären aus der AfD wäre es aber anders wahrscheinlich als Helferich und Kaufner und Scheil und Höcke und wie sie alle heißen. Den meisten wäre es wahrscheinlich am liebsten, man würde gar nicht mehr über den Nationalsozialismus reden. Dass Deutschland im internationalen Vergleich, zumindest bis vor kurzem, eines der liberalsten, weltoffensten und proeuropäischsten Länder war und vielleicht auch noch ist, liegt insbesondere auch daran, dass sich die Mehrheit der Deutschen ihrer Geschichte bewusst waren oder zumindest einige Lehren aus der NS-Vergangenheit gezogen haben. Und genau diese Lehren müssen extrem Rechte überwinden, wenn sie einen autoritären und nationalistischen Staat mit einer abgeschotteten und rassistischen Gesellschaft schaffen möchten. Deshalb wollen sie die Axt anlegen an den Schuldkult, mit dem sie die Erinnerungskultur diskreditieren. Deutlich wird das etwa, wenn in der Bewerbung des soeben gezeigten Antaios-Buches, ich habe Ihnen das Buch ja gar nicht gezeigt, also stellen Sie sich vor, da ist die Folie mit dem Buch, wenn in der Bewerbung zu diesem Buch die deutsche Politik der vorbehaltslos offenen Grenzen im Namen eines blinden, verabsolutierten Humanitarismus gegeißelt wird. Die Erinnerungskultur wird als Hemmnis für die geforderte Normalisierung verstanden. Deutschland aber normal, lautete vor einigen Jahren der Slogan der AfD. Erfinder dieses Begriffs des Schuldkults war vermutlich Franz Schönhuber. Ältere von Ihnen werden sich erinnern, wer das gewesen ist. Das ist ein ehemaliges SS-Mitglied, der nach dem Krieg beim Bayerischen Rundfunk gearbeitet hat und 1981 ein Buch publiziert hat mit dem Titel »Ich war dabei«. Und das ist so eine Art Abenteuerroman über seine SS-Vergangenheit. Und in diesem Buch geißelte er die angebliche Kultur der deutschen Selbstgeißelung als Schuldkult. Andere extrem rechte Autoren nahmen den Begriff auf oder variierten ihn, zum Beispiel in Schuldneurosen, Heinz Navratil, Schuldwahn, Martin Hohmann, ist der immer noch Bundestagsabgeordneter? Der war es mal von der CDU, dann gab es eine Antisemitismus-Affäre in den 90er Jahren, dann wurde er rausgeschmissen und dann war er bei der AfD lange und es ist, glaube ich, immer noch. Schuldneurose, Karl-Heinz Weißmann, der wohnt ja nicht ganz so weit von hier entfernt, nämlich in Northeim, Geschichtslehrer und einer der Vordenker des Geschichtsrevisionismus und der neuen Rechten in Deutschland. Oder auch Schuldlust, so 2001 Antonia Grunenberg, bis heute Mitglied der Fachkommission in der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Spätestens seit den 2000er Jahren gehört der Begriff des Schuldkults zum Standardrepertoire der extremen Rechten, etwa in der identitären Bewegung und seit 2015 auch in der AfD. 2016 etwa schrieb der Landesverband Niedersachsen der AfD, ich zitiere, es wird Zeit, das Ruder herumzureißen, dem deutschen Volk wieder Schutz zu geben und endlich diesen irren Schuldkult aus Deutschland zu verbannen. Auch das aktuelle Regierungsprogramm der AfD Sachsen-Anhalt zur Landtagswahl im September greift den Mythos des Schuldkults auf. Die Ursache für alle Probleme in Deutschland liege in der Vergangenheitsbewältigung, in der Verewigung eines Schuldkomplexes, der sich in Nationalmasochismus und fehlendem Selbstbewusstsein zeige und zur Traditionsvernichtung geführt habe. Alles klassische Schlagworte des neurechten Geschichtsrevisionismus. Und dann geht es weiter in dem Programm. Es heißt, man werde diese Identitätsstörung durch eine neue patriotische Kulturpolitik heilen. Wir werden durch gezielte Maßnahmen und Bezugnahmen auf die guten Seiten der deutschen Geschichte eine unverkrampfte und auf gesunde Weise selbstbewusste deutsche Identität fordern. Zitat Ende. Welche Bezugsgrößen der Partei dabei vorschweben, verschweigt das Programm nicht. Und ich zitiere wieder, von Heinrich dem Ersten über Otto den Ersten und Luther bis hin zu Bismarck und Nietzsche reicht die Ahnenreihe nicht anders als 100 Jahre zuvor bei den Nazis. Passend dazu wird das Bauhaus ganz in der Tradition völkischer Kulturpolitik der nationalen Entwurzelung bezichtigt und abgelehnt. Kleine Anmerkung in dem Zusammenhang. In diesem Programm ist an etlichen Stellen von Kulturfremden die Rede, was aus Deutschland vertrieben werden müsse. Und es ist von Entwurzelung oder entwurzelt oder uns wird vorgeworfen, entwurzelt zu sein. In der Sache identisch, nur mit anderen Wörtern, haben das die Nationalsozialisten ausgedrückt. Sie sprachen nicht von Kulturfremden, die man entfernen müsse, sondern von Artfremden. Und sie sprachen nicht von Entwurzelten, die man bekämpfen müsse, sondern von Entarteten, die bekämpft werden müssen. Aber inhaltlich gemeint ist damit absolut dasselbe. Seit einigen Jahren wird der Mythos des Schuldkults darüber hinaus in ideologische Legenden integriert. So schrieb etwa Manfred Kleine Hartlage 2018, der Schuldkult werde von der Regierung genutzt, um, Zitat, die Widerstände gegen muslimische Masseneinwanderung neutralisieren zu können. Unter dem Schlagwort des großen Austausches hat dieses Verschwörungsnarrativ in der extrem rechten bis rechtsoffenen Szene mittlerweile große Verbreitung gefunden. Ganz maßgeblich hat dazu seit 2020 die Corona-Pandemie beigetragen. Die Szene der PandemieleugnerInnen und ab 2022 der Putin-UnterstützerInnen, eine krude rechtsoffene Mischung aus rechtsextremen Reichsbürgern, ImpfgegnerInnen, EsoterikerInnen, Rechtsevangelikalen und auch einigen ursprünglich Linken, popularisierte seither etliche Verschwörungserzählungen vom Great Reset über QAnon, den großen Austausch bis zur New World Order. Fast immer schließen solche Mythen an klassische antisemitische Verschwörungserzählungen an. Für den Antisemitismus waren die Proteste gegen die Corona-Schutzmaßnahmen gewissermaßen ein Turbobeschleuniger. QAnon, sagt Ihnen das was? Sonst erkläre ich das kurz. Manche nicken, andere nicht. Also QAnon, eine aus den USA nach Deutschland gekommene Verschwörungserzählung, wonach Hillary Clinton und andere, natürlich Epstein und andere finstere Juden, Kinder in unterirdischen Verliesen halten, um sie zum einen zu misshandeln, zum anderen aber ihr Blut zu rituellen Zwecken zu trinken. Und das ist überhaupt nichts anderes als der uralte Mythos von den jüdischen Kinderschändern. Bloß eben in anderem Gewand. Aber das ist eine klassische antisemitische Verschwörungsideologie. Dazu zählen übrigens dann, also in während der Corona-Proteste gab es dann auch noch in anderer Hinsicht Unterstützung für geschichtsrevisionistische Legenden, und zwar in der Form unzähliger Gleichsetzungen der angeblichen Corona-Diktatur mit dem Nationalsozialismus. Man denke nur an die geschmacklosen gelben Ungeimpft-Sterne oder den Auftritt von Demonstrantinnen, die, Stichwort Jana aus Kassel, behaupteten, wie Sophie Scholl, im Widerstand zu stehen. Einige Bundestagsabgeordnete inszenierten sich im Umfeld der Bundestagsdebatte um das Bevölkerungsschutzgesetz im November 2020 mit einem Zitat aus der berühmten Rede des SPD-Politikers Otto Wels, der im März 1933 im Reichstag als einziger gegen das nationalsozialistische Ermächtigungsgesetz sprach und seine Rede mit den Worten schloss: Freiheit und Leben kann man uns nehmen, die Ehre nicht. Dieselben Worte wählte der AfD-Bundestagsabgeordnete Stefan Protschka aus Bayern in einem Tweet am Tag nach der Verabschiedung des Bevölkerungsschutzgesetzes und fügte hinzu: Nein zum Ermächtigungsgesetz, die AfD und ich kämpfen weiter für Freiheit und Demokratie. Der das schrieb, Stefan Protschka, ist übrigens derselbe AfD-Politiker, der ein Jahr vorher, 2019, ein Denkmal zu Ehren von rechtsextremen Freikorps- und Selbstschutzmitgliedern im heute polnischen Schlesien finanziert hat, Männern, die später NSA und SS Karriere machten. Das Ziel solcher Propaganda ist klar. Zum einen dient es der Verharmlosung des Nationalsozialismus, zum anderen der Selbstinszenierung als Opfer staatlicher Politik und des angeblich linksgrün versifften Mainstreams. Erinnerungskulturell ist in den vergangenen Jahren etwas ins Rutschen geraten. Das zeigt sich nicht nur an der Zunahme offener Angriffe auf die Gedenkstättenarbeit, sondern auch in öffentlichen Debatten, wie zum Beispiel 2023 um das antisemitische und NS-verherrlichende Hetzflugblatt, das 30 Jahre vorher in der Schultasche von Hubert Aiwanger gefunden worden war. Ich vermute oder bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass Aiwanger, also der bayerische Freie Wähler-Chef und stellvertretender Ministerpräsident, dass Aiwanger mit der Art, wie er im Wahlkampf im Sommer 2023 damit umgegangen ist, 10 Jahre vorher sich nicht hätte halten können. 2023 hingegen hat ihm das mehr genutzt als geschadet. Er gewann das Direktmandat und die Freien Wähler gewannen einige Prozentpunkte hinzu. 2024 waren dann Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen. Dort bekam die AfD rund 30% der Stimmen. Und in Thüringen, dessen Landesverband bekanntlich von Björn Höcke geführt wird, der einen erinnerungspolitischen Wandel um 180 Grad gefordert hat, liegt die Partei derzeit mit etwa 40% weit vor allen anderen Parteien in den Umfragen. Und dann gibt es ja jetzt demnächst auch noch die Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt. Dort liegt die AfD, wenn ich das richtig sehe, im Augenblick bei 42% in den Umfragen. Und wenn kleinere Parteien wie die Grünen oder die SPD, auch BSW, an der 5%-Klausel scheitern, dann können 42, 43, 44% schon reichen, um die absolute Mehrheit im Landtag zu haben. Das heißt, es ist durchaus denkbar, dass ab September oder Oktober diesen Jahres in Sachsen-Anhalt eine Alleinregierung der AfD an der Macht ist. Und wie die AfD sich das vorstellt, hat sie in ihrem Regierungsprogramm ja deutlich gemacht. Ich fürchte, dass die Mehrheit der Wählerinnen nicht trotz, sondern wegen der eben zitierten Positionen für die AfD stimmt. Manchmal wird ja gesagt, das seien alles nur ProtestwählerInnen. Ich glaube, das konnte man vielleicht vor 10 Jahren noch sagen, aber mittlerweile weiß eigentlich jeder und jede, dass er oder sie dezidierte Rechtsextreme wählt, wenn er diese Partei wählt. Und damit möchte ich nicht sagen, dass alle, die die Partei wählen, rechtsextrem sind. Aber alle, die die Partei wählen, wählen Rechtsextreme. Und das ist ein riesiges Problem. Vielleicht gibt es auch, ja, manche werden denken, ja, auch sie teilen diese geschichtsrevisionistischen Positionen. Andere sicherlich nicht. Manchen wird es, und ich vermute wahrscheinlich sogar eher der Mehrheit, ist es wahrscheinlich schlichtweg vollkommen egal, welche geschichtspolitischen Positionen die AfD vertritt. Und darin sehe ich tatsächlich die eigentliche Gefahr. Das Bewusstsein, dass die Auseinandersetzung mit den NS-Verbrechen grundlegend ist für unsere demokratische Selbstverständigung, das erodiert nämlich mit erschreckendem Tempo. Und das nicht nur am rechten Rand, sondern auch in der Mitte unserer Gesellschaft. Und das ist die eigentliche Gefahr, mit der wir konfrontiert sind. Und damit komme ich zu meinem Fazit. Was bedeutet das alles für die Erinnerungskultur und für die historisch-politische Bildung? Meine erste Forderung lautet, historische Urteilskraft und Geschichtsbewusstsein in der Gesellschaft stärken. Wir müssen der Desinformation im analogen, vor allem aber im digitalen Bereich, eine wissenschaftlich fundierte, quellengestützte Information entgegensetzen. Und das vor allen Dingen in den Social Media. In meinen Augen sind Social Media die Pest des 21. Jahrhunderts und ganz maßgeblich dafür verantwortlich, wie die politische Situation ist. Und sie ist ja nicht nur in Deutschland so, sondern weltweit. Denken Sie an Trump zum Beispiel oder etliche andere Politikerinnen und Politiker. Aber es nutzt doch überhaupt nichts, den Kopf in den Sand zu stecken oder zu sagen, pfui, Social Media, damit möchte ich nichts zu tun haben. Nein. Wir müssen dahin gehen, wo es weh tut. Und das sind die Social Media. Und dort versuchen, zumindest versuchen, der Desinformation etwas entgegenzusetzen, wohl wissend natürlich, dass die Algorithmen anders funktionieren. Es wird Krawall nach oben gespült und nicht die seriöse Information, das ist klar. Aber es zumindest zu versuchen, ist besser, als gar nichts zu machen. Und dass Positionierungen, auch sozusagen klassische historische Aufklärungsarbeit, durchaus auch von Erfolg gefruchtet sein kann. Das haben wir vor 3 Jahren in Nordhausen erlebt, als der mehrfach erwähnte Herr Prophet, der ja wirklich so heißt, sich anschickte, Oberbürgermeister zu wählen. Und eigentlich, Herr Nüssle, habe ich recht, eigentlich gingen alle fest davon aus, dass der gewählt wird, weil die Ausgangsbedingungen außerordentlich schlecht waren. Der amtierende Oberbürgermeister Buchmann war vom SPD-Landrat suspendiert worden. Die demokratischen Parteien bekämpften sich gegenseitig. Und in der Situation hatte Prophet beste Chancen, sich als vermeintlicher Saubermann und als Alternative zu inszenieren. Und das wäre auch beinahe durchgegangen. Und dann ist aber die Zivilgesellschaft in Nordhausen wach geworden, unter anderem auch, weil die Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora auf die geschichtsrevisionistischen Positionen von Prophet hingewiesen hat. Ich war damals im Urlaub und habe mir gedacht, mal gucken, was der Prophet eigentlich für einer ist und habe gegoogelt. Und das war jetzt keine besondere investigative Recherche, sondern hat etwa 2 Minuten gedauert, bis ich auf 3 oder 4 Texte auf der Website der AfD Nordhausen gestoßen bin. Und da war wirklich jeder geschichtsrevisionistische Mythos drin. Und dann kam auch noch, ist ein Kollege aus der Gedenkstätte Mittelbau-Dora, dem ist aufgefallen, dass im Verfassungsschutzbericht des Landes Thüringen Prophet erwähnt wurde, allerdings nicht namentlich. Da war nur von einem Vertreter der AfD die Rede. Und genau diese Flugblätter waren vom Verfassungsschutz von einem wissenschaftlichen Mitarbeiter analysiert worden, und zwar seitenlang. Und am Ende dieser Analyse hieß es, der Verfasser dieser Zeilen, der namentlich, wie gesagt, nicht erwähnt wurde, der hat ein geschlossenes, geschichtsrevisionistisches, rechtsextremes Weltbild. Und das haben wir dann öffentlich gemacht, haben eine große Pressekonferenz in der Gedenkstätte Mittelbau-Dora gemacht, haben über Social Media auf die geschichtsrevisionistischen Positionen hingewiesen. Das haben dann die Qualitätsmedien aufgenommen, also die Medien, die von der AfD als Lügenpresse verschrien werden. Und es gab dann ein zivilgesellschaftliches Bündnis, das Nordhausen zusammenhieß, das Kundgebungen organisiert hat. Und innerhalb von 2 Wochen konnte die Sache gedreht werden. Und in der Stichwahl konnte sich der eigentlich nicht sonderlich beliebte, demokratische, parteilose, bisherige Amtsinhaber Buchmann gegenüber dem AfD-Kandidaten durchsetzen. Und das war für mich, muss ich bekennen, einer der schönsten Abende meines Lebens, weil es auch was mit Selbstwirksamkeit zu tun hat. Man hat gemerkt, es lohnt sich, sich zu engagieren, und man kann auch Menschen mit seriöser Information erreichen. Und das wäre eine meiner Botschaften heute Abend. So, die zweite These, die zweite Empfehlung im Umgang mit den geschichtsrevisionistischen Angriffen heißt: klare Haltung gegen Rechtsextremismus und Antisemitismus. Nach meiner festen Überzeugung brauchen wir auch aus der Wissenschaft heraus eine klare ethisch und wissenschaftlich begründete Haltung. Zwar müssen Gedenkstätten an den Orten nationalsozialistischer Massenverbrechen sicherstellen, dass sie die Orte und ihre Opfer nicht für aktuelle politische Zwecke missbrauchen, so gut diese auch gemeint seien. Zunächst mal haben wir den Auftrag, die Opfer der NS-Verbrechen zu würdigen und die Orte der ehemaligen Lager als Erinnerungs- und Lernorte zu erhalten und zu gestalten. Die parteipolitische Neutralität der Gedenkstätten endet aber, wenn Parteien wie die AfD oder auch andere rechtsextreme Parteien oder Organisationen Positionen vertreten, die diesem Auftrag, der in unserem Fall gesetzlich definiert ist, unsere Stiftung agiert nach einem Gesetz des Thüringer Landtages, wenn sie diesem Auftrag widersprechen und wenn die Würde der Opfer beeinträchtigt wird. Das hat vor knapp 2 Jahren ganz ausdrücklich das Verwaltungsgericht Weimar bestätigt, als es eine Klage der AfD gegen die Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora im Grundsatz abwies. Das bedeutet, dass die Gedenkstätten wie auch Schulen und Universitäten in aktuelle politische Debatten eingreifen müssen, indem Parallelen, aber übrigens auch Unterschiede zwischen dem Nationalsozialismus und der neuen Rechten sowie Rechtspopulisten differenziert und wissenschaftlich begründet herausgearbeitet werden, und das jenseits falscher historischer Analogien und auch jenseits einer sehr allgemeinen, historisch entkontextualisierten Form der Menschenrechts- und Demokratieerziehung, die eben nicht aus der Geschichte heraus argumentiert, sondern den Gedenkstätten affirmative Lernziele auferlegt. Wer hingegen geschichtsbewusst auf die Gegenwart blickt, der kann nicht nur, sondern der muss sich auch aus den Gedenkstätten heraus dem Rechtsextremismus, dem Antisemitismus von wem auch immer, Rassismus und Verschwörungslegenden entgegenstellen. Dazu gehört der Normalisierung rechtsextremer, antidemokratischer und geschichtsrevisionistischer Diskurse entgegenzuwirken, denn solche Diskurse sind nicht einfach nur eine andere Meinung, über die man diskutieren könnte, sondern sie stellen als Angriffe auf die reflexive Erinnerungskultur eine ganz wesentliche Grundlage unseres demokratischen Miteinanders in Frage. Und hier ist es meines Erachtens besser, klare Kante zu zeigen und Intoleranz auch durch das Verbot der Teilnahme an Veranstaltungen für Geschichtsrevisionisten, etwa in der AfD, in die Schranken zu weisen, als solche Positionen durch ihre Duldung in Gedenkstätten quasi demokratisch zu legitimieren und gesellschaftsfähig zu machen, auch wenn sich die Provokateure danach als Opfer angeblicher Ausgrenzung inszenieren, denn das tun sie ja sowieso. Aus diesem Grund haben in der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora Funktionäre der AfD nicht die Erlaubnis, an Veranstaltungen teilzunehmen. Mein dritter Punkt heißt, Objektivitätsgebot ist kein Positionierungsverbot. Und jetzt komme ich wieder auf das Verwaltungsgericht Weimar zu sprechen. Gegenüber der Verharmlosung der NS-Verbrechen gibt es, wie ich das eben schon gesagt habe, keine Neutralität. Und hier gibt es ein ganz konkretes Beispiel. Im August 2024, also vor knapp 2 Jahren, schickten wir kurz vor der Landtagswahl in Thüringen per Postwurfsendung einen Brief an 350.000 Thüringer Haushalte, in dem auf geschichtsrevisionistische und holocaustverharmlosende Positionen der AfD in Thüringen hingewiesen und gebeten wurde, demokratische Parteien zu wählen. Da stand nur drin, bitte wählen Sie demokratische Parteien, da stand nicht drin, wählen Sie nicht die AfD. Finanziert war das Ganze mit Spendenmitteln der Plattform Campact. Die AfD klagte daraufhin gegen die Stiftung wegen angeblicher Verletzung der Neutralitätspflicht. Zudem behauptete sie, die Hinweise der Gedenkstätte auf geschichtsrevisionistische Positionen der Partei seien falsch. Das Gericht wies diese Klage ab. In seinem Beschluss vom 5.11.2024 heißt es, ich zitiere, der Brief, also diese Postwurfsendung, bietet keinen Anlass zur Beanstandung. Die in ihm mitgeteilten Tatsachen sind zutreffend und die Wertungen und Interpretationen beruhen auf einem jeweils sachgerecht gewürdigten Tatsachenkern. Und weiter, die Gedenkstätte darf auch im Hinblick auf eine bevorstehende Wahlentscheidung konkrete Tatsachen mitteilen und bewerten. Grundsätzlich sind die Passagen im Gerichtsbeschluss zum angeblichen Neutralitätsgebot. Die Gedenkstätte, so das Gericht, und ich zitiere jetzt wieder, ist berechtigt, in aktuellen Diskussionen zu den Opfern, derer in den Gedenkstätten gedacht wird, einzutreten und selbst zu allen Fragen im Zusammenhang mit den Opfern und zu der Gestaltung der Erinnerungsarbeit Stellung zu nehmen. Dabei darf die Gedenkstätte auch Äußerungen Dritter, die das Gedenken und Erinnern an die Opfer berühren, bewerten und einordnen. Eine solche Einordnung kann nicht neutral erfolgen, sondern setzt das aktive Eintreten für die Opfer voraus. Deutlich formuliert, Zitat Ende, deutlich formuliert das Gericht also, dass es für eine Gedenkstätte gegenüber der Fälschung von Geschichte zu Lasten der Würde der Opfer gar keine Neutralität geben darf. Nun bezieht sich das konkret auf die Arbeit einer Gedenkstätte und Gedenkstätten sind ein besonderer Fall, aber insgesamt gelten die skizzierten Grundlinien meines Erachtens auch für die Wissenschaft im Allgemeinen und auch für Universitäten und Schulen. Auch unsere Neutralitätspflicht hat Grenzen. Im Übrigen sind wir alle, die im staatlichen Dienst stehen, und das bezieht sich auf Hochschullehrer wie mich und auch Lehrerinnen und Lehrer in den Schulen, sind wir alle dem Grundgesetz verpflichtet. Und daraus leitet sich das Recht, wenn nicht die Pflicht, zum Einspruch gegenüber Positionen ab, die die Freiheit und die Menschenrechte in Abrede stellen. Wissenschaftlich fundierte und quellengestützte historisch-politische Bildung schließt demokratisches, gesellschaftliches Engagement nicht aus. Im Gegenteil, diese Haltung ist nötig in Zeiten frontaler Angriffe auf die liberale Demokratie und auf unteilbare Menschenrechte, sowie in Zeiten der Wissenschaftsleugnung und globaler Desinformation müssen wir aus der historisch-politischen Bildung, müssen Lehrerinnen und Wissenschaftlerinnen ihre Expertise nutzen, um auf diese Gefahren hinzuweisen und sie wissenschaftlich fundiert einzuordnen. Voraussetzung ist natürlich die Einhaltung wissenschaftlicher Standards. Das, was wir machen, ist historisch-politische Bildung und nicht Agitprop. Zitat: Wissenschaft gerät in schwierige Fahrwasser, so schreibt die Slawistin Nina Weller, und ich zitiere weiter, wenn sie unter dem Druck erregter Debatten hinter ihre eigenen Standards zurückfällt. Sie gerät aber auch dann in schwieriges Fahrwasser, wenn sie das Gebot der Objektivität als Positionierungsverbot missversteht. Und dem habe ich nichts hinzuzufügen. Ich danke ganz, ganz herzlich für Ihre Geduld und bin gespannt auf die Diskussion.
Ja, im Namen von uns allen ganz vielen herzlichen Dank, Herr Professor Wagner, für den Vortrag. Mir persönlich ging es so, dass ich zugehört habe und neben dem Grauen, was all das in mir hervorruft, sind so ganz viele Lichter aufgegangen und ich habe das Gefühl, ich habe Aussagen neu verstanden, Dinge einordnen können und ganz, ganz viel mitgenommen für mich und ich glaube, das geht uns allen hier so. Also wirklich tausend Dank. Es gibt eine Sache, die Sie nicht so gut können, das ist vor dem Reden einschätzen, wie lange Sie wohl brauchen. Deshalb werden wir jetzt ein kleines bisschen gucken müssen, dass wir unsere Fragen straffen. Da habe ich aber eine gute Nachricht. Ich habe mir ganz viele Fragen mitgeschrieben während Ihres Vortrags und die haben Sie alle in Ihrem Fazit beantwortet. Vielleicht geht es einigen von Ihnen auch so und dann kriegen wir das gut miteinander hin. Deshalb lade ich Sie und euch jetzt ganz herzlich ein, sich zu melden, wenn ihr eine Frage habt, die ihr gerne stellen möchtet. Freiwillige vor, ich habe keine mehr. Yes, ich komme vorbei.
Dankeschön. Ganz herzlichen Dank für den Vortrag. Mir geht es ganz anders als Ihnen. Also ich habe unglaublich viel mitgenommen und gleichzeitig habe ich für mich auch gemerkt, wie frustrierend es ist, das immer wieder zu hören, gut einzuordnen und nachvollziehen zu können und gleichzeitig im Alltag vor Wände zu laufen. Ich bin Teil von Nordhausen zusammen. Ich bin Veranstalterin des Familienfestes in Niedersachs-Werfen. Uns überzieht eine Welle des Hasses mit schrecklichen Auswirkungen auf unser Privatleben innerhalb von Stunden. Sie haben Social Media angesprochen. Mit Auswirkungen auf unser berufliches Leben. Ich bin Hochschulmitarbeitende. Mein Mitveranstalter ist Erzieher, der wird als Mensch bezeichnet, der Kindern sexuelle Gewalt antut. Es werden Anrufe getätigt in seiner Schule, Politik wird informiert. Es überzieht uns und eigentlich wissen wir das doch. Und ich frage mich, einmal frage ich meinen Chef sozusagen, positionieren Sie sich? Und ich frage die Nordhäuser PolitikerInnen, warum findet das statt, wo wir es doch wissen und warum versteckt man sich immer noch, egal welche Veranstaltung wir durchführen, hinter einem Mythos einer sogenannten Neutralität, die Sie angesprochen haben. Und ich merke, dass mich das wahnsinnig müde macht. Sie werden keine Antwort drauf haben, mir war das einfach wichtig zu sagen. Ich bin frustriert, es ist so klar, was Sie sagen und mich frustriert es, weil ich vor Wände laufe. Mhm.
Ja, ich hoffe nur, dass mein Vortrag nicht zu frustrierend gewesen ist. Dabei habe ich extra den kleinen Mutmacher eingebaut, an dem Sie ja beteiligt gewesen sind. Wobei natürlich ich eine Geschichte verschwiegen habe, nämlich dass ein Jahr später bei den Landtagswahlen genau dieser Herr Prophet das Direktmandat gewonnen hat. Das hätte die Pointe kaputt gemacht, deswegen habe ich es nicht erzählt. Und die Pointe richtig kaputt machen wird möglicherweise der Umstand, dass vielleicht dieser Mann, vielleicht auch jemand anders von der AfD, nächstes Jahr zum Landrat in Nordhausen gewählt wird. Immerhin, aber jetzt kommt wieder ein kleiner Mutmacher. Gestern waren Stichwahlen im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt und Thomas Benninghaus, der ständig versucht, Sand ins Getriebe der Stiftung zu streuen, indem er völlig unsinnige kleine Anfragen im Landtag stellt. Jetzt schon die vierte oder fünfte Anfrage seit April. Zuletzt eine Anfrage gleich in zwei Teilen, weil man maximal 8 Fragen stellen darf. Und er wollte aber 16 stellen, hat er gleich 2 Anfragen gemacht. Und da ist man einfach erstmal tagelang beschäftigt, das alles zu beantworten. Das ist Obstruktionspolitik, die diese Leute betreiben. Und dass der gestern nicht gewählt wurde und relativ deutlich nicht gewählt wurde, ist ein Erfolg. Wenngleich, ja, ich gebe zu, wenn mir vor 10 Jahren jemand gesagt hätte, dass ich glücklich darüber wäre, dass ein Rechtsextremer bei einer Landratswahl nur 43% der Stimmen bekommt, hätte ich gedacht, ich hätte einen Albtraum gehabt oder so. Es ist leider so, wie es ist, aber ich kann nur appellieren, die Flinte nicht ins Korn zu werfen, sondern weiter sich zu engagieren. Und erstmal freue ich mich wirklich, dass dieser Saal hier heute Abend so voll ist. Das ist auch, gibt auch Mut und unterstützt all diejenigen, wie zum Beispiel Bund Vernetzen heißen sie, in Walkenried, eine relativ kleine Gruppe von engagierten Bürgerinnen und Bürgern, die es aber schaffen, so viele Leute hier in diesen Saal, in diesen Kirchenraum, in diesen Kapitelsaal zu, nicht nur zu locken, das klingt so nach, klingt so despektierlich. Und ja, die Lage ist schlecht, sagen wir es mal so, die Lage ist schlecht, aber nicht hoffnungslos. Und ich kann nur alle appellieren, sich zu engagieren. Es gibt einen großartigen, oder gab besser gesagt großartigen Überlebenden des KZ Buchenwald und des KZ Mittelbau-Dora, Stefan Hessel, der vor vielen Jahren zunächst das Buch Empört euch geschrieben hat, Vorbild für die Studentenbewegung in Südosteuropa, in Südwesteuropa und auch in Lateinamerika. Und danach hat er noch ein Buch nachgelegt, das heißt Engagiert euch. Und das kann ich nur mit Nachdruck unterstützen. Und es gibt ja viele Möglichkeiten, sich zu unterstützen und gerade solche Leute wie Sie nicht allein zu lassen. In den Initiativen mitzumachen, wie Bund vernetzen, wie Nordhausen zusammen oder auch einer demokratischen Partei beizutreten. Ich finde es immer sehr wohlfeil, wenn Menschen sich darüber aufregen, dass die demokratischen Parteien auf dem Land kaum noch Präsenz zeigen. Und die AfD ist quasi ständig mit den Infoständen irgendwo unterwegs, in Niedersachs-Werfen gerade erst letzte Woche. Und ja, aber wenn die demokratischen Parteien das Personal gar nicht mehr haben, weil sie komplett überaltert sind und junge Menschen die Parteien meiden wie der Teufel das Weihwasser, dann muss man sich nicht wundern. Und dann, also als Nicht-Parteimitglied kann man, ist das etwas wohlfeil, sich darüber zu beklagen. Ich finde, man kann sich durchaus auch in einer Partei engagieren und versuchen, seine Wünsche für die Gestaltung unserer Zukunft in die Parteien einzubringen, auch wenn das manchmal schwierig ist. Aber man muss nicht in die Partei gehen. Es gibt ja auch viele andere Möglichkeiten, sich zu engagieren. In der Wissenschaft, so wie wir beide das machen, aber in der Kirche, im Verein, sonst wo. Und was wir tatsächlich erreichen müssen, ist die große Menge derer, denen alles mehr oder weniger egal ist, die mitzunehmen und denen zu verdeutlichen, was es bedeuten würde, wenn die AfD tatsächlich in Regierungsverantwortung kommt. Denn dann wird es auch diesen Leuten verdammt schlecht gehen. Das müssen wir, glaube ich, verdeutlichen. Und das heißt auch, im privaten Umfeld Einspruch zu üben, Zivilcourage zu zeigen, nicht wegzugucken, wenn im Bus ein schwarzer Mensch rassistisch beleidigt wird, wenn irgendwelche Neonazis mit entsprechender Kleidung in der Kneipe sitzen, wenn Onkel Horst betrunken auf dem Familienfest anfängt, gegen Juden und andere zu hetzen, sondern zu sagen, ich will sowas hier nicht hören. Da sind wir alle gefordert. Und vor allen Dingen diejenigen von uns, die in einer privilegierten Situation sind, und damit meine ich die, die weiße Hautfarbe haben und sozial privilegiert sind. Ich verlange sowas nicht von jemandem, der Migrationshintergrund hat, am besten noch irgendwo aus Afrika kommt und dann im Bus dann einschreiten soll gegen irgendwelche Neonazis. Da ist es wahrscheinlich ratsam, sich ruhig zu verhalten. Aber von uns kann man das erwarten, von uns, von denen, die die Nazis, die Neonazis Biodeutsche nennen.
Ich habe zwei ganz kurze Kleinigkeiten hinzuzufügen. Meine gute Laune liegt daran, dass dieser Saal voll ist und diese Veranstaltung toll ist. Nicht, dass ich nicht auch kübelweise kotzen könnte über die Situation, in der wir sind. Und ich wollte es eigentlich zum Schluss sagen, aber Sie haben in Ihrem Fazit gesagt, man muss wissenschaftlich fundiert Informationen entgegensetzen, man muss dahin gehen, wo es weh tut, man muss sich zivilgesellschaftlich engagieren, man muss klare Haltung zeigen. Und ich habe gedacht, das ist genau das, was ihr hier gerade macht. Und weil es euch wahrscheinlich keiner sagt, weil ihr eure Veranstaltung immer selber macht, wollte ich an der Stelle einfach an Bund vernetzt mal ein ganz, ganz fettes Chapeau und tausend Dank für eure super wichtige Arbeit sagen. Und dann sehe ich weitere Fragen. Ich hatte Andreas Siebers aber als erstes gesehen. Ja.
Sie hatten ja ein ganz starkes Plädoyer für die wissenschaftlich fundierte Auseinandersetzung mit den rechtsradikalen und rechtsextremen Tendenzen in Ihrem Vortrag gesetzt. Jetzt erscheint es mir aber so, dass gerade die rechte Szene auch sehr stark auf Emotionen setzt. Brauchen wir nicht von der demokratischen Seite her auch irgendetwas an positiver Emotionalität, das die Menschen mitnimmt, ohne dass sie dadurch manipuliert werden, so wie mir das auf der rechten Seite eben erscheint, dass da ja sehr stark mit Ängsten, mit Ablehnung und so weiter agiert wird. Also wie kriegen wir es hin, wäre meine Frage, solche positiven Emotionen zu schaffen, zu kreieren, ohne Menschen dabei gleichzeitig wieder auch zu manipulieren?
Das ist eine sehr gute Frage, weil das tatsächlich ein Balanceakt ist. Und es gibt in der erinnerungskulturellen Diskussion, auch in Gedenkstätten, aber hauptsächlich aus der Politik heraus, insbesondere übrigens aus der Sozialdemokratie heraus, den Impuls zu fordern, dass wir uns stärker auch mit positiven Aspekten der deutschen Geschichte beschäftigen sollten. Klingt jetzt erstmal sehr ähnlich wie das, was ich vorhin von der AfD vorgelesen habe, aber denen schwebt nicht Otto der Erste oder Nietzsche vor oder Luther, sondern die denken an Demokratiegeschichte, an die Paulskirche, an das Hambacher Fest, an vor allen Dingen natürlich an die Weimarer Demokratie. Und ich bin da so ein bisschen skeptisch, weil das letzten Endes ein affirmativer Zugriff auf die Geschichte ist. Und ich bin Vertreter einer kritischen Auseinandersetzung mit der Geschichte. Ich finde nicht, dass es Aufgabe der historisch-politischen Bildung ist, die staatliche Ordnung zu legitimieren, sondern unsere Aufgabe ist es, zu hinterfragen. Aber das muss ja nicht spaßlos passieren. Und es muss auch nicht passieren, auch ohne positive Emotionen. Aber nicht umsonst gibt es in der politischen Bildung den sogenannten Beutelsbacher Konsens, der ein großes Verbot benennt, nämlich das Überwältigungsverbot, und ein Gebot benennt, das Kontroversitätsgebot. Und daran würde ich festhalten. Das ist jetzt schon von ewig alt, von 1977, aber wie ich finde, nach wie vor ein großartiges Papier, dem wir uns verpflichtet fühlen. Aber das heißt ja nicht, dass auch in den Medien zum Beispiel nicht auch mal positive Meldungen gebracht werden können. Manche machen das, indem mal am Ende des Heute-Journals eine vergnügliche Geschichte erzählt wird oder irgendwas, was Menschelndes oder so. Das kann man machen, glaube ich. Aber insgesamt denke ich durchaus, dass es machbar ist, auch Dinge positiv zu formulieren, in der Politik auch. Und da haben wir leider erlebt, und zwar sowohl jetzt unter der schwarz-roten Koalition in Berlin als auch vorher in der Ampelkoalition, dass die politische Auseinandersetzung außerordentlich toxisch ist. Und auch da funktionieren die Algorithmen, auch da wird der Krawall nach oben gespült und nicht die seriöse, sachbezogene Auseinandersetzung. Und da kann man eigentlich nur alle Akteure ermahnen, zur sachbezogenen Auseinandersetzung zurückzukehren und seitens der CDU nicht die Grünen als den Untergang der Welt darzustellen, umgekehrt genauso. Oder wenn Linke behaupten, die CDU sei schon genauso faschistisch wie die AfD, ist das alles andere als förderlich. Also da müssen sich, glaube ich, alle an die eigene Nase fassen.
Hier drüben.
Guten Abend, vielen Dank für Ihren Vortrag. Ich bin aus Magdeburg gekommen und es ist noch eine Nummer stärker als in Nordhausen, nur zur allgemeinen Einordnung. Bei Gegendemonstrationen in einer Landeshauptstadt finden sich ungefähr 250 bis 300 Teilnehmer. Also das zu einer Größenordnung von einer Stadt von über 100.000 Einwohnern. Manchmal, oder wir unterhalten uns, was wir wählen, weil Sie gesagt haben, wenn die Grünen rausfallen, wenn die SPD rausfällt, dann reichen schon 43%. Und diese Gespräche sind natürlich in der Kunst- und Kulturszene allgegenwärtig, dass man sich darüber austauscht. Und genauso allgegenwärtig ist aber immer die Frage, warum geht der Staat nicht diesen Weg des AfD-Verbotsverfahrens? Wie ist Ihre Ansicht dazu?
Vor zwei Jahren, wurde in Berlin die Kampagne AfD-Verbot jetzt gegründet. Und ich wurde von den Organisatoren im Vorfeld gefragt, ob ich bei der Gründungsveranstaltung, da war eine Pressekonferenz, ob ich daran teilnehmen wolle. Und ich habe lange, lange überlegt, ob ich es mache. Und am Ende habe ich mich dafür entschieden. Auch wenn ich absolut alles andere als ein vehementer Verfechter von Parteiverboten bin. Und auch aus der Geschichte heraus argumentierend übrigens. Und es gibt sowohl für ein Verbot als auch gegen ein Verbot durchaus historische und auch aktuelle Gründe, die man anführen kann. Und am Ende ist es dann eine Güterabwägung, die mich dazu gebracht hat zu sagen, ja, zumindest ist es nötig, das Verbot jetzt mal ernsthaft zu prüfen. Das ist ja noch gar nicht geschehen. Das ist ja erstmal der erste Schritt und der ist noch gar nicht gegangen worden, weil viele Angst haben oder aus welchen Gründen auch immer. Also die Argumente. Fange ich mit den historischen Argumenten an. Gegen ein Parteiverbot spricht, dass Parteiverbote ein Grundelement diktatorischer Herrschaft sind. Und nicht umsonst gehörte zu den ersten Maßnahmen, die die Nazis umgesetzt haben 1933, erst das Verbot der KPD, dann das Verbot der SPD und am Ende das Verbot bzw. die Selbstauflösung der bürgerlich-konservativen Parteien, bis dann der Einparteienstaat da war. Und das hat dazu geführt, dass im Grundgesetz, Artikel 21 ist es, glaube ich, ja sehr deutlich, einem Parteiverbot ganz, ganz hohe rechtsstaatliche Hürden gesetzt sind. Und das ist gut so. Nun könnte man auf der anderen Seite sagen, wenn die NSDAP, sie ist ja tatsächlich verboten worden, nämlich 1923, nach dem Hitlerputsch von München, ist sie verboten worden. Hitler hatte im ganzen Reich Auftrittsverbot. Und wo ist dieses Verbot als erstes aufgehoben worden? In Hitlers Schutz- und Trutzgau im heiligen Thüringen. Und zwar, weil 1924 dort eine Regierung an die Macht kam aus Konservativen, Liberalen und Nationalkonservativen, die nicht eine eigene Mehrheit hatten und auf die Tolerierung durch die NSDAP, die, weil sie verboten war, noch als Tarnliste angetreten ist, nämlich als völkische Liste. Und diese Regierung hat sich tatsächlich durch die Nazis tolerieren lassen. Und eine der Forderungen in den Tolerierungs- oder Koalitionsverhandlungen war, dass die NSDAP sofort wieder zugelassen wird. Und sie ist dann zugelassen worden. Und aus diesem Grund fand übrigens vor 100 Jahren, Anfang Juli 1926, der erste Reichsparteitag der NSDAP nach dem Parteiverbot in Weimar statt. Übrigens zeitgleich mit dem am selben Datum, an dem 100 Jahre später in Erfurt quasi in Sichtweite die AfD ihren Bundesparteitag abhält. Und nämlich am übernächsten Wochenende. So, und wäre die NSDAP nicht wieder zugelassen worden oder hätte man sie Anfang der 30er Jahre aufs Neue verboten, wie übrigens Beamte im preußischen Innenministerium vorgeschlagen haben, nur der politische Wille in der Führung des Ministeriums fehlte, dann wäre Deutschland, dann wäre der Welt viel, viel Leid erspart geblieben. Das spricht für ein Verbot der AfD. Und für ein Verbot der AfD spricht auch die Erfahrung mit der Sozialistischen Reichspartei 1951. Die SRP war de facto eine Art Nachfolgepartei der NSDAP. Da waren wirklich alte Nazis versammelt. Das war eine offen nationalsozialistisch agierende Partei. Und die wurde 1951 vom Bundesverfassungsgericht auf Antrag der Bundesregierung verboten und dann aufgelöst. Und hat Damit wurde eine virale Gefahr für die junge, fragile Demokratie in Westdeutschland beseitigt. Und dieses Parteiverbot war richtig und es war gut. Und aus diesen Überlegungen heraus bin ich der Meinung, dass es richtig wäre, wie ich das eben schon sagte, ein Parteiverbot zumindest ernsthaft zu prüfen und dann auch einzuleiten. Wie gesagt, die Hürden sind hoch. Beantragen kann das nur die Bundesregierung, der Bundesrat oder der Bundestag. Und dann geht das vor das Bundesverfassungsgericht. Und nur das Verfassungsgericht kann eine Partei verbieten. Nicht die Exekutive, sondern nur die Judikative. Und das ist ja auch gut so. Und meines Erachtens fehlt der politische Wille. Es gab ja eine Initiative im Bundestag, die ist dann mehr oder weniger gescheitert. Es gibt einige prominente Politikerinnen und Politiker, die das fordern, aus diversen Parteien, auch aus der CDU gibt es entsprechende Vorstöße. Aber überwiegend wollen, wie ich das wahrnehme, die demokratischen Parteien das nicht anrühren. Und ich glaube gar nicht so sehr aus prinzipiellen Erwägungen, sondern eher aus taktischen Erwägungen, weil sie glauben, und dieses Argument wird manchmal gebracht, ja, das hätte man vor 3-4 Jahren machen können, aber jetzt sei die AfD doch viel zu stark. Jetzt könne man das nicht mehr machen. Dann gäbe es, dann wird dann immer das Repräsentationsparadox ins Feld geführt. Ja, was ist dann mit den vielen Menschen, die die AfD gewählt haben? Die haben ja dann keine Repräsentation mehr. Ich halte das für eine Scheindebatte, die nur vertuschen soll, dass man den Mut zu dieser politischen Entscheidung nicht hat. Und zum Argument, dass eine Partei relativ stark ist, um verboten, zu stark sei, um verboten zu werden, muss man erstens sagen, dass genau an diesem Argument nur andersherum aufgezäumt das Verbot der NPD gescheitert ist. Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, die NPD ist vertritt verfassungswidrige Ziele, müsste deshalb verboten werden, aber wir können sie nicht verbieten, weil die Partei viel zu klein und bedeutungslos ist. So, wenn man das Argument umdreht, dann muss man die AfD ja erst recht verbieten. Und das zweite Argument ist ein historisches. Die SRP hatte in Niedersachsen teilweise um die 40%. Das war keine Kleinstpartei irgendwo am rechtsextremen Rand, sondern das war eine Partei, die fest verankert war im politischen System, mindestens in Niedersachsen. Und das Verbot hat reibungslos funktioniert und tatsächlich die fragile junge Demokratie der Bundesrepublik geschützt. Insofern ja, ich bin dafür.
Auf die Uhr verkneife ich mir jetzt meinen parteipolitischen Senf da dazu zu geben, weise aber noch darauf hin, dass Ende der Woche ein Gutachten der Gesellschaft für Freiheitsrechte erscheinen soll, wo die Erfolgsaussichten eines Verbotsverfahrens analysieren, und das könnte noch mal ein bisschen Wind in diese Debatte bringen. Und da fliegt sicher auch die eine oder andere Petition in eure Postfächer, die man unterschreiben kann, falls man das richtig findet. So, wir haben jetzt ganz viele Meldungen und wenig Zeit. Ich schlage vor, wir fassen uns in Frage und Antworten ganz kurz und gucken, dass wir die Meldungen noch hinbekommen. Ja? Dann fangen wir einfach mal hier an.
Ja, hallo, vielen Dank für Ihren Vortrag. Vielen Dank auch an alle hier im Raum, die sich engagieren. Das sage ich als Frau, als Jüdin, als Mensch mit Einwanderungsgeschichte, die man mir zum Glück nicht so ansieht. Und ich habe eine relativ persönliche Frage, die vielleicht so am Rande schon angeklungen ist heute. Nämlich, wie gehen Sie um mit der Angst? Ich persönlich, ich verspüre ziemlich viel Angst mittlerweile vor der Aggressivität der Ultrarechten, vor generell der Aggressivität der gesamtgesellschaftlichen Debatte und davor, dass Menschen sehr gezielt mundtot gemacht werden, die unbequem sind. Das würde mich interessieren.
Das kann ich ganz kurz beantworten, ohne dass ich Sorgen kleinreden möchte. Und ich finde, Ängste muss man sehr ernst nehmen. Aber, und die kurze Antwort heißt, Angst ist kein guter Ratgeber. Und auch ich habe schon Morddrohungen bekommen. Und mir wird dann öfter diese Frage gestellt. Und ich finde, davon sollte man sich nicht einschüchtern lassen, wenn man, wie ich, zu einer privilegierten Bevölkerungsschicht gehört. Ich kann mir das leisten. Und ich muss mir das leisten, ehrlich gesagt. Und ich sage das auch meinen Kolleginnen und Kollegen, weil da gibt es immer mal wieder, dass sie sagen, ja, wir müssen die Sicherheitsvorkehrungen erhöhen, sie wollen nicht mehr mit Namensschild auftreten, sie wollen nur noch anonym in der Öffentlichkeit auftreten. Und ich verlange tatsächlich von keinem meiner Kolleginnen und Kollegen, dass sie Namensschild tragen, aber ich sage, für mich gehört es dazu. Das hat etwas mit Zivilcourage zu tun, es hat auch was mit Freundlichkeit gegenüber unseren Gästen zu tun, dass die wissen, mit wem sie es zu tun haben. Und so als, wenn man Personalverantwortung trägt, ist das ein bisschen Balanceakt. Einerseits Ängste von Kolleginnen und Kollegen ernst zu nehmen und nicht abzutun, als nach einem Motto, stelle ich mal nicht so an, so nach dem Motto. Also ernst nehmen, andererseits aber auch versuchen, mit sachlichen Argumenten zu beruhigen und sowas nicht noch anzukurbeln.
Dann machen wir hier weiter.
Dankeschön. Was mich interessieren würde, Sie haben viel darüber gesprochen, wie Begriffe umgewidmet werden in der Debatte jetzt gerade in Bezug auf Erinnerungskultur. Was mich aus Ihrer Perspektive interessieren würde, ist die nicht nur das Umwidmen, sondern das Wiederverwenden alter Begrifflichkeiten. Ich beziehe mich ganz speziell auf den Bundestagsabgeordneten der AfD hier aus dem Eichsfeld auf der Thüringer Seite, Christoph Drößler, der in Reden in der Öffentlichkeit seinen Zuhörerinnen und Zuhörern erklärt, dass er im Gegensatz zu allen anderen Parteien keine Ideologie hat, sondern eine Weltanschauung. Und das ist ja ein klarer Bezug auf Alfred Rosenberg und also den geistigen Vordenker Adolf Hitlers. Und das macht er, da zuckt niemand im Saal, aber er, diese Unterscheidung ist ein ganz klarer intellektueller Verweis auf die Vordenker der Nationalsozialisten.
Intellektuell in Frage.
Ja, ja.
Ja, also wenn jemand kommt und von seiner Weltanschauung redet, dann klingeln bei mir auch sämtliche Alarmglocken, weil das in der Tat ein rechtsextremer, ein nationalsozialistisch besetzter Begriff ist. Und übrigens nicht nur Drößler verwendet diese Begrifflichkeit, Höcke auch ständig. Wobei man bei Höcke sagen muss, dass der durchaus geschickter ist als Drößler. Drößler ist in meinen Augen nicht die hellste Kerze auf der Torte. Höcke ist da geschickter und Drößler etwas offenherziger, auch was ja offen pro nationalsozialistische Bezüge anbelangt. Und das hat eine ganze Menge mit Normalisierungstendenzen zu tun. Und da erinnere ich an einen Text, den Götz Kubitschek geschrieben hat, den hatte ich vorhin schon mal erwähnt, der Chef des mittlerweile formal aufgelösten Instituts für Staatspolitik in Schnellroda und der große Vordenker der Neuen Rechten, enger Kumpel von Björn Höcke, die beiden kennen sich sehr, sehr gut seit vielen Jahren. Und Kubitschek hat so eine Art Ratgeber geschrieben für die politische Kommunikation seitens der extremen Rechten, insbesondere der AfD. Und die besteht aus einem Dreiklang. Erstens gezielter Tabubruch. Das ist dann sowas. Einfach mal so einen Begriff raushauen. Dann gibt es, schreibt Kubitschek, wahrscheinlich in Teilen der Öffentlichkeit Empörung und Gegenwind. Dann kommt als zweiter Punkt, als zweite Strategie die Verzahnung, der argumentiert aus so einer militärischen Logik heraus. Und der Begriff der Verzahnung kommt aus der Militärtaktik und das ist eine Situation, wenn die Fronten nicht mehr so ganz fest sind, sondern Soldaten beider Seiten sich diesseits und jenseits der Front befinden. Und was meint er mit Verzahnung? Mit Verzahnung ist gemeint zu sagen, naja, aber der und der demokratische Politiker, der hat diesen Begriff doch auch verwendet. Also kann er doch gar nicht so schlimm sein. Und dann kommt als drittes Stilmittel die Selbstverharmlosung. Und da schreibt Kubitschek, das ist das Gefährlichste von allem. Man muss sich selbst verharmlosen, solange wir die Macht noch nicht erlangt haben, quasi als Tarnung. Aber die große Gefahr bei der Selbstverharmlosung ist, dass sie autosuggestiv wird und man am Ende wirklich harmlos wird. Und das darf natürlich nicht passieren. Deswegen muss man dann immer wieder zu Schritt 1 zurückspringen, dem gezielten Tabubruch. So, und dieses Aufeinanderfolgen, Tabubruch, Verzahnung, Selbstverharmlosung, findet im ständigen Kreislauf statt und der gesamte gesellschaftliche Diskurs wandert nach rechts außen. Und das erleben wir seit 10 Jahren.
Das ist sehr mutmachend. Hier haben wir noch zwei Fragen, oder? Ich erinnere mich an zwei. Hier jedenfalls eine.
Ich verstehe, dass es Bedenken gegen ein komplettes Parteiverbot der AfD gibt. Aber was ich mich immer frage, ist Menschen wie Björn Höcke, die mehrfach verurteilt worden sind wegen rechtsextremer Straftaten, die als gesichert rechtsextrem eingestuft sind, auch so genannt werden dürfen. Warum verlieren diese Leute nicht das passive Wahlrecht? Also es ist mir unbegreiflich. Das ist mir unbegreiflich, dass solche Menschen sich überhaupt in Deutschland noch zur Wahl stellen dürfen.
Ja, das ist ein sehr gutes Argument. Und tatsächlich war ich noch vor einigen Jahren dagegen, dieses passive Wahlrecht zu entziehen. Mittlerweile sehe ich das als eine Möglichkeit an, gerade bei Politikerinnen und Politikern, die so dezidiert nachweisbar fest im rechtsextremen Milieu verankert sind, wie Björn Höcke das ist. Und einen Gedanken wollte ich noch hinzufügen, der mir jetzt aber leider entflogen ist. Egal.
Noch eine allerletzte Frage da drüben, ja?
Von Rainer Schenk, mit dem ich hier in Herzberg am Harz Abitur gemacht habe.
Ja, deswegen auch jetzt per Du. Du hast gesagt, man sollte ruhig in den sozialen Medien Präsenz zeigen. Das tue ich zum Leidwesen meiner Frau recht regelmäßig. Und immer wenn irgendwelcher Unsinn kommt, das muss jetzt nur nicht nur in Debatten über rechte Politik sein, da sind genauso die Windkraftgegner und andere unterwegs, fällt mir auf, dass ich mich zu 90% mit irgendwelchen Kommentaren von irgendwelchen Bots befassen muss. Wo ist der Staat, der diese Leute rausfiltert? Es geht hier ja nicht darum, irgendeine Meinungsfreiheit zu zensieren, sondern es geht darum, dass Leute, die zwei Profilbilder haben und aus Nigeria oder St. Petersburg posten, dass man denen das Wort abschneidet, einfach um diese vermeintliche Menge an überzeugten Menschen einfach mal zu reduzieren und das mal auf das notwendige Maß zurückzuschneiden, damit die einfach in den sozialen Medien nicht diese Präsenz haben. Wo ist da der Staat?
Tja, die Frage kann ich zurückgeben. Der Staat zeigt da weitgehende Abwesenheit. Und es ist natürlich auch immer eine ambivalente Sache. Also Regulation von Meinungsäußerung ist prinzipiell etwas Schwieriges in einer freiheitlichen Demokratie. Wenn diese Meinungsäußerung aber genutzt wird, um nachweislich Desinformation und Hetze, insbesondere gegen Minderheiten, Wissenschaftsleugnung zu verbreiten, dann muss dem ein Riegel vorgeschoben werden. Und leider Gottes gibt es ja, die technisch sozusagen ständig neu entstehenden Bots, wo noch nicht mal reale Personen dahinter stehen. Und andere, wo es tatsächlich reale Personen gibt. Ich persönlich der Staat sollte da regulierend eingreifen, auf jeden Fall. Ich kann auch durch etwas der Diskussion positiv folgen, dass es Forderungen gibt, Mindestgrenzen, Altersgrenzen für die Nutzung von Social Media einzuführen. Wobei es wahrscheinlich ratsam ist, sich mal anzugucken, wie das in den Ländern tatsächlich, welche Erfahrungen man gemacht hat in den Ländern, die das durchgesetzt haben, um nicht Fehler zu wiederholen. Und persönlich kann ich nur sagen, ich kenne das natürlich auch, dass es dann diese entsprechenden Kommentare gibt. Der Klassiker ist, ich schreibe irgendwas, weise auf irgendwelche geschichtsrevisionistischen Positionen in der AfD hin und dann gibt es erstmal viele Likes und auch einige positive Kommentare von meinen Followern und dann irgendwann schlägt das um, meistens so nach 3-4 Stunden. Da hat irgendein Rechtsextremer das repostet und dann einen Kommentar dazu geschrieben und dann stürzt sich das Milieu drauf sozusagen. Und dann kommt im Sekundentakt quasi, fängt das an, dass die einen zumüllen. Und das ist dann immer der Augenblick, wo ich die Kommentarfunktion eingrenze. Und ich blocke tatsächlich konsequent alle rechtsextremen Accounts. Manchmal denke ich, wenn dann wieder sowas kommt, naja, habe ich heute mal wieder 40 eingefangen.
Ich will nur ganz kurz ein ganz kleines bisschen den Staat in Schutz nehmen. Es gibt ganz viel europäische Regulierung, die helfen würde, die aus den letzten Jahren kommt und die jetzt umgesetzt werden muss. Und das ist alles ein bisschen technisch. Aber es gibt diese Werkzeuge schon und da muss jetzt Geld reinfließen, damit die effektiv durchgesetzt werden können. Und das Dilemma ist natürlich noch viel größer, weil damit diese Regulierung funktioniert, muss man an die US-amerikanischen Plattformen ran. Und die haben über Trump mit den Zollverhandlungen Hebel auf die EU und blockieren so, dass das vernünftig durchgesetzt wird. Also das ist wieder so ein mächtiges, großes Dilemma. Aber da möchte ich den Staat ein kleines bisschen in Schutz nehmen. Das ist ein schlechtes Schlusswort. Deshalb möchte ich mich einmal ganz herzlich bei Ihnen und euch allen für die Diskussion und die tollen Fragen nochmal bei Ihnen für den Vortrag bedanken, bei euch für die Einladung und das Wort an Andreas Siebers übergeben für ein besseres Schlusswort als meins.
Ich hoffe, dass es mir gelingt, einen etwas besseren Schluss zu finden. Dafür haben wir auch noch eine Kleinigkeit vorbereitet. Zunächst aber möchte ich, nachdem wir hier das Gespräch beendet haben, noch einladen in den Lichthof. Da stehen ein paar Tische, da gibt es ein bisschen was zu trinken, sodass auch noch die Möglichkeit besteht, dass wir untereinander uns noch austauschen. Bei denen, die das gerne möchten. Die anderen dürfen natürlich auch gehen. Das ist kein Zwang. Ich weiß nicht, ob Sie noch Zeit haben, Professor Wagner, ein paar Minuten, vielleicht auch im individuellen Gespräch mit dem einen oder anderen noch in Kontakt zu treten. Das ist natürlich toll, wenn Sie sich diese Zeit nehmen. Ja, und jetzt möchte ich gerne noch an die beiden übergeben, denn die möchten auch etwas übergeben. Und ich muss mal einen ganz kleinen Moment warten.